SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen, liebe Leute draußen, die Fakt abhören. Diese Woche hier mit Julia Nestlen und nicht wie geplant mit Ineas Roch, weil Ineas ist krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber natürlich ist deswegen jemand anderes an Start, über den ich mich auch sehr freue, und zwar Christoph König aus unserer Redaktion. Hi, grüß dich.
Hi, Julia. Meine Premiere hier bei euch in Fakt ab.
Ja. Den Namen kennt ihr vielleicht schon, und zwar immer aus dem Abspann. Abspann nennt man das am Ende unseres Podcasts. Da ist ja immer Idee Christoph König, wird da eingelesen. Und das ist dieser Christoph König. Fakt ab entsteht jetzt, ne, auch immer mit anderen Leuten drumherum. Leuten, die es noch schneiden, die es supporten, die mit die Themen raussuchen, die uns auf die Finger hauen, wenn wir falsche Zahlen sagen und uns zuhören bei der Aufzeichnung. Und dieser Christoph ist eben heute hier am Start.
Ja, den Fall wollten wir eigentlich unbedingt vermeiden. Jetzt sind aber wirklich alle krank. Der Hausmeister hat auch keine Zeit. Deshalb bin ich jetzt in Schule gekommen. Jetzt bin ich da. Tag zusammen. Schauen wir mal,
schön,
was
geht.
Schön,
dass du da bist. Wie war deine Woche?
Ach, ich sag ja, die Woche habe ich mich total aufgeregt, ja, über eine total grüne Veranstaltung.
Ja, nicht das, diese auch sehr menschenfreundliche Veranstaltung.
Totale, bestimmt. Menschenfreundliche, grüne Veranstaltung. Was man sich anschaut und sagt, die Welt ist einfach schön. Und zwar die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, so heißt das offiziell. Eine klimaneutrale Veranstaltung, sagt die FIFA, der FIFA-Präsident Giovanni Infantino. Ja. Wir zeigen dem Planeten die grüne Karte. Wir helfen der Umwelt, wir retten die Umwelt. Das muss man erstmal bringen. Ich muss sagen, echt Respekt dafür, ja.
Also wenn schon nicht die Regenbogenkarte, dann die grüne Karte. Aber sorry, grün ist doch da gar nichts dran, oder? Also allein jetzt vom Optischen her.
Nee, wenn du dir die Satellitenbilder von den Stadien zum Beispiel anguckst, gibt es ja überall im Netz, dann siehst du von oben eine gelb-braune Fläche und dann wird da irgendwann ein Parkplatz draus gebaut, ein riesiges Stadion. Dann siehst du davor so ein kleines Areal, das sind dann die riesigen Klimaanlagen für diese Stadien, weil klar, ist ja wahnsinnig heiß, sieht dann aus wie so ein kleines Kraftwerk. Und das ist ja nicht nur das sind ja nicht nur die neuen Stadien, die man da bauen müsste, die acht, du musstest den ohnehin schon extrem großen Flughafen nochmal erweitern. Du musst die ganzen Fans durchs Land fliegen, du musstest neue Unterkünfte bauen, weil klar, da kommen jetzt Millionen von Besuchern und das Land hat selbst weniger Einwohner als Berlin. Da musst du schon einiges machen.
Auch die ganze Infrastruktur, eine Straßen, Bahn alles. Und so. Ich glaube sogar auch aus Deutschland Bahntechnik und so dahin geflossen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay, also was daran könnte denn klimaneutral sein?
Ja, es ist so relativ schwierig. Und klimaneutral ist auch echt eine große Aufgabe. Die FIFA hat gesagt, wir verbrauchen mit dem ganzen Zeug da 3,6 Millionen Tonnen CO2. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, NGOs und Fachleute sagen, Moment, nee, wahrscheinlich eher nicht. Mal mindestens dreimal so viel. Relativ schwierig, ja. So, jetzt willst du das Ganze ausgleichen. Kannst du zum Beispiel eine Sache machen, die hat die FIFA auch gemacht. Du gründest eine Agentur und dann kannst du da CO2-Zertifikate kaufen. Das heißt, du gibst pro Tonne CO2 Geld aus. Das Geld geht dann an Projekte, die irgendwas machen, was für das Weltklima gut ist. Also, was weiß ich, zum Beispiel eine Solaranlage in der Türkei, ein Windpark in Indien, alles, was irgendwie regenerativ ist. Jetzt ist das Problem an der Sache, solche Großprojekte, die gibt es sowieso schon. Die werden gebaut, weil du damit natürlich Geld verdienen kannst. Denen gibst du einfach noch mehr Geld und unterm Strich hast du dann kein CO2 gespart. Gelaufen, ja.
Okay, aber kann man nicht irgendwie Bäume pflanzen, woanders wenigstens? Also irgendwas muss doch, irgendwas haben sie doch wenigstens geschafft, oder?
Ja, das mit den Bäumen ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch das Einfachste, würde ich auch machen im Garten. Katar hat auch gesagt, pass auf, wir pflanzen nicht nur ein paar Bäume, wir pflanzen 1 Million Bäume. Aber auch hier, ich meine, jetzt haben sie diese, muss nochmal nachschlagen, wie viel es waren, 3,6 Millionen Tonnen CO2 jetzt und beim Bau der Stadien ausgeschüttet. Wenn du brauchst ja jetzt eine Kompensation. Und diese Bäume, die brauchen ja dann auch nochmal, 10, 20 Jahre, ich weiß nicht genau, was das für Bäume sind, bis die überhaupt so viel CO2 wieder aufgenommen und aus der Atmosphäre rausgezogen haben. Davon hast du jetzt gerade natürlich nichts. Und wenn du jetzt mal überlegst, in 20, 30 Jahren, wie viele Kipppunkte haben wir da beim Weltklima schon erreicht? Das ist das Ding.
So. Okay, ja krass, okay. Aber was du jetzt ja sagst, ist ja, bisher ist eigentlich gar nichts grün. Also wirklich gar nichts, wenn man jetzt anguckt, oder?
Nee. Ich würd tatsächlich sagen, hier Greenwashing-Wanderpokal, herzlichen Glückwunsch FIFA, geht an die FIFA. Musst du auch noch sehen, für diese Bäume, da musst du ja auch Wasser gewinnen, da brauchst du Meerwasserentsalzungsanlagen und das sind unglaubliche Stromfresser. Ja. Und die werden in Katar auch nicht mit Solarkraftwerken gespeist.
Ja, ja. Obviously. Ja, obwohl, sie hätten ja viel Sonne, aber könnte man die Bäume nicht woanders pflanzen, wo es mit dem Wasser nicht so
wäre eine gute Idee. Wäre eine gute Idee, haben sie aber nicht so gemacht. Ich habe auch noch keinen gesehen, der da war und die Millionen Bäume gezählt hat. Also, aber ich kann dir sagen, eine Sache hat geklappt. Sie haben nämlich auch gesagt, wir ersetzen auch noch Sträucher und Rasen. Und ich habe das im Fernsehen gesehen, tatsächlich, die Grünfläche ist da. Da stehen zwei Tore drauf und ein paar Linien drumherum. Der Rasen ist da, trampeln jede Menge Leute drauf rum, wollen Fußball spielen. Hast du das gesehen bei der Eröffnungsfeier?
Ich habe nichts davon mir angeguckt. Ich habe gearbeitet und nur so auf Insta so ein paar Sachen mitbekommen. Aber wie war die Eröffnungsfeier?
Pompös. Ich fand es vor allem lustig, den Auftritt des Maskottchens. Kennst du das? Mal gesehen
irgendwo? Ja, das sieht doch aus wie so ein Geist, oder?
Ja, so wie so eine Art weißer Waschlappen oder sowas. Wenn du genauer hinguckst, klar, das soll so eine traditionelle Kopfbedeckung sein, so eine Scheichmütze. Das heißt natürlich nicht so. Ja. Das ist ein traditionelles Kopftuch, das heißt Kufia. So. Und das Ding heißt, dieses Maskottchen, das heißt Laib. Und das ist arabisch und heißt super talentierter Spieler. Irgendwie so. Also
das ist das Wort, oh, wie cool.
Ja, so habe ich es jetzt überall gefunden. Also mein Arabisch ist ein bisschen eingerostet, muss ich sagen. Und das ist, je länger man sich damit beschäftigt, desto besser wird es. Das stammt aus einer Parallelwelt, heißt es, in der alle Maskottchen der WM-Turniere leben. Auch zum Beispiel das von
Goleo
Deutschland.
Goleo und so?
Ja, ja, das ist der Löwe,
der Löwe
ohne Hose.
Ohne Hose.
Genau. Ja, genau, der wohnt da auch. da leben die alle. Und Zitat FIFA jetzt. Es ist eine Welt, in der Ideen und Kreativität die Basis für Charaktere bilden, die in den Köpfen aller leben. Wie viele Klimagase musst du einatmen, um auf sowas zu kommen? Unglaublich. Also für mich sieht das Ding aus wie so ein Gespenst. Vielleicht der Geist des Klimaschutzes, der in Katar gestorben ist. Hast du noch
eins? Es gibt auch Menschen, die sagen, das ist der Geist von den vielen Menschen, die in Katar gestorben sind beim Bau der Stadien.
Vielleicht auch die weiße Fahne. Wir gehen jetzt ganz auf mit dem Klimaschutz.
Das auch, ja. Aber eine weiße Weste haben sie auf jeden Fall nicht da unten, ne?
Die weiße Weste, ja, das wäre es noch, genau. Das wäre eigentlich total stimmig mit der Argumentation der FIFA. Ich meine, es ist ja total lustig, auf die FIFA einzuprügeln, ne? Und irgendwie trifft man ja da immer den Richtigen. Ja. Man muss aber sagen, immerhin, ja, selbst eine Organisation wie die FIFA muss heutzutage wenigstens einen Eindruck erwecken, seht her Leute, wir machen irgendwas fürs Klima. Ne? Mhm. Und andererseits, wie sieht es eigentlich aus mit uns? Weißt du, wie groß dein CO2-Fußabdruck ist?
Ich habe ihn mal ausgerechnet.
So groß?
Größer als von vielen Menschen im globalen Süden? Ich weiß es tatsächlich gar nicht.
Also ich habe mir mal den Spaß gemacht. Es gibt ja so Rechner online, beim WWF habe ich das gemacht. Bei mir kommt so 6,8 Tonnen raus. Im Schnitt.
Pro Jahr oder was?
Pro Jahr, genau. Ja. Im Schnitt in Deutschland so zwischen 11 und 13 Tonnen. Ja. An der Stelle kannst du mich ruhig mal loben.
Und sehr gut, sehr genau. Gut.
Aber was natürlich keiner von uns macht, ich mache das auch nicht, da prügeln wir auf die FIFA ein, aber man könnte zum Beispiel da auch Geld investieren für so einen Klimaausgleich, ne? So ein CO2-Zertifikat. Das kannst du machen bei Atmosphäre oder bei anderen Organisationen. Mhm. Das ist dann auch richtig gut. Es gibt da gute Projekte, da werden dann Solaröfen in Afrika gekauft und da hast du dann sofort eine CO2-Einsparung. Wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Kannst du beim Umweltbundesamt übrigens, da gibt es so einen Ratgeber, was du da machen kannst, was gute Organisationen sind. Kann man in den Shownotes packen. Und dann machen wir das vielleicht ein bisschen besser als die FIFA.
Ihr könnt uns ja überall hören, ne? Also natürlich kostenlos und ohne Werbung einmal in der ARD Audiothek, wo uns bestimmt ganz viele von euch hören, hoffe ich. Aber natürlich auch die ganzen anderen Podcast-Plattformen, ne? Und ihr könnt uns auch schreiben, das macht ihr auch immer wieder, faktab@swr2.de. Oder ihr findet auch Sina, Ineas oder mich jeweils auf Insta. Und wir haben auch eine WhatsApp-Nummer, 0174 4321 508. Und da hat sich die Martina gemeldet.
Hi, liebes Faktab-Team, hier ist Martina aus Idemissen. Könnt ihr mir verraten, wie man eine Latte Macchiato in einem schmalen, hohen Glas so umrührt, dass sich der Zucker im gesamten Getränk gleichmäßig verteilt, aber trotzdem der Milchschaum erhalten bleibt? Das wäre doch vielleicht was für die Strömungsphysik. Ihr macht einen tollen Job. Danke und tschüss.
Ja, hören wir auf jeden Fall gerne, ne?
Ja, Martina, vielen Dank für deine liebe Nachricht. Und dem mussten wir uns natürlich annehmen. Und du bist so mit deiner Stoßrichtung gar nicht so falsch. Aber sag mal, eigentlich soll man doch Latte Macchiato gar nicht mixen, oder?
Nee, das muss, glaube ich, also wenn du echt Purist bist, muss das drei Schichten haben.
Eigentlich, ja.
Unten normale warme Milch, dann Schaum, nee, Moment, von oben. Schaum, Espresso und unten die Milch, ne? So.
Genau.
Und das darfst du nicht umrühren, darfst du gar nichts damit machen.
Eigentlich nicht. Und eigentlich auch kein Zucker reinmachen.
Bah. Wir wollen mal nicht so sein. Wir lassen das mal so durchgehen.
Ich trinke ihn auf jeden Fall auch gerne mit Zucker. Und ich verstehe dein Problem sehr, sehr gut. Also wir haben ja im Grunde hier zwei Probleme. Einmal ne, das gleichmäßige Verrühren des Zuckers, damit der nicht unten stehen bleibt. Und das zweite, dass der Schaum nicht kaputt geht. Und also wir können ja mal versuchen, diese Probleme unabhängig voneinander zu lösen und gucken, ob wir zu einem Gesamtproblem kommen. Einmal beim Umrühren ist ja die Sache, je besser, der Zucker löst sich besser, wenn das Ding wärmer ist. Das heißt, es ist schon mal wichtig, dass du auf jeden Fall einen möglichst heißen Latte Macchiato hast. So, dann also im Espresso-Teil, beziehungsweise in einem puren Kaffee, würde sich das eigentlich ganz gut lösen, weil Zucker da, ne, das ist hauptsächlich Wasser, Zucker, Wasser kann sich gut miteinander mischen. Aber wenn wir jetzt da Milch drin haben, da sind ja schon Zucker und Fette und so drin gelöst, weil Milch ist dann Emulgator und ist Konkurrenz zum Zucker. Das heißt, es ist schon mal gar nicht so einfach mit der Zuckerlösung da drin. Das ist schon mal ein grundsätzliches Problem. Und jetzt muss man natürlich gucken, wie kann ich das Ding grundsätzlich erstmal gut rühren? Ne? Wir sehen jetzt mal davon ab, dass wir die Schichten dabei zerstören. Aber da fand ich ganz interessant, weil ich habe mal so einen Knigge-Ratgeber gesehen. Es gibt ja auch auf TikTok hier den Knigge-Typen. Und der hat gesagt, dass man eigentlich immer von Nord nach Süd rührt und nicht im Kreis.
Warum
hast
das
schon
denn?
Gehört?
Nord nach. Also ich weiß, dass die Toilettenspülung auf der anderen, jeweils anderen Erdhalbkugel immer in die andere Richtung dreht. Aber das weiß ich jetzt nicht. Nee, das habe ich noch nie gehört.
Genau, mit diesem Nord nach Süd rühren. Und das ist auch wohl in England, also in Großbritannien ganz arg verbreitet. Und tatsächlich kann man sagen, dass wenn man diese Nord-Süd-Bewegung macht, man ein bisschen mehr Turbulenz verursacht, als wenn man im Kreis rührt. Wobei, also wenn man nur so ein Stöckchen hat, man hat ja oft nur so ein Holzstöckchen, dann auf jeden Fall. Aber wenn man einen Löffel hat, dann allein durch die Wölbung macht er eigentlich schon genug Turbulenz. Also auf jeden Fall solltest du lang genug rühren, Martina, und auch intensiv genug rühren, damit sich der Zucker überall gut lösen kann und überall gut verteilen kann. Mit rein spielt da übrigens wohl die Reynoldsche Zahl. Ich kam nicht so weit, mir das komplett zu geben, aber wenn ihr drauf steht, klickt euch da mal rein. Genau, und dann ist ja die Frage noch mit dem Schaum, ne? Weil du auch sagst, Martina, dass man den Schaum nicht kaputt machen soll. Das ist ja immer so, wenn man rührt, irgendwann hat man dann ja eigentlich nur noch so eine Plörre, ne? Also ist ja auch bei anderen Schaumgetränken voll das Problem. Und da habe ich mich zurückerinnert, wir haben mal eine Folge zur Physik der Seifenblase und zur idealen Physik der Seifenblase gemacht im September. Und da kam raus, dass man gut E412 dazu mischen kann. Könnte.
Hat man ja
Sagst
auch dabei,
was?
Ist
Hat
kein
man
Problem.
Zu Hause? Ja? Hat man vielleicht Guarkernmehl? Habe ich zumindest schon mal irgendwo gelesen im Supermarkt.
Ja.
Das ist zumindest auch essbar. Oder das Polymer Polyethyloenglycol ist es, glaube ich. Aber wenn man das nochmal googelt, dieser Stoff ist hochgiftig, erbgutschädigend, fruchtschädigend und krebserregend. Also den vielleicht doch nicht in Latte Macchiato. Aber man könnte auf jeden Fall damit den Schaum zumindest auch stabiler machen. Ne? Wenn man sagt, okay, man versucht jetzt nicht die ideale Rührbewegung zu machen, sondern man versucht die Milch deinem Bedürfnis anzupassen, sage ich mal. Aber ja, so ganz ideal ist es auch nicht. Aber also ich habe gedacht, vielleicht wäre eine Idee zu sagen, okay, man nimmt praktisch das Glas, macht oben so einen Deckel drauf, wo in der Mitte so ein Strohhalmloch ist und dann macht man da praktisch den Strohhalm durch und wenn man dann diesen Strohhalm rührt, dann ist ja unten eine größere Rührbewegung als oben, oder?
Das heißt, Low-Tech-Lösung, finde ich echt gut. Ja.
Ja, müssten oben eigentlich weniger Blasen kaputt gehen, als unten der Kaffee und der Zucker verrührt werden. Wäre ein Vorschlag. Oder Möglichkeit wäre auch einfach Puderzucker zu nehmen, weil da muss man nicht so viel rühren.
Du kannst natürlich auch Folgendes machen. Ich weiß jetzt nicht, ob du zu Hause so einen Laborbedarf hast. Du kannst auch so ein, kennst du diese komischen Rührgeräte? Das ist so eine Metallplatte, da ist ein Magnet drin und dann nimmst du so einen Metallstab, ne? Und den lässt du dann einfach in das Latte Macchiato-Glas runterrutschen. Und dann stellst du das da drauf und dann dreht sich das im Kreis. Das ist ein Magnetrührer. Hat man halt vielleicht nicht immer zur Hand. Ja. Genau.
Dann rührt sich praktisch nur unten das Flüssige, ne?
Genau.
Und oben die Blubbers, die bleiben. Ah ja. Mhm.
Ja, oder wenn du es halt selber machst, könntest du natürlich auch, wenn du Sirup zum Beispiel zum Süßen nimmst, machst du den gleich zur Milch und schäumst die dann erst auf.
Ja, das könnte natürlich auch gehen. Und wie ist es mit Zucker gleich am Anfang in Espresso und dann rühren? Wahrscheinlich steigen uns da die Kaffeepuristen auch aufs Dach, oder?
Ja, ich habe mal nachgeguckt, es gibt einen Zuckerhersteller, der sagt, nee, das darfst du nicht machen, weil dann wird der Espresso zu schwer und sinkt unter die Milch.
Das wollen wir nicht. Also wir wollen unseren Kaffee wenigstens kurz angucken, bevor wir ihn durchrühren und wollen, dass der Espresso in der Mitte schwimmt.
Ja, wir wollen auch nicht schief angeguckt werden. Ich meine, wenn wir mit Emulgator und Magnetrührer im Kaffee auftreten.
Das auf keinen Fall.
Vielleicht nicht.
Also Martina, probier's doch mal aus. Ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen.
Ja, danke Martina. Sag mal Julia, schwimmst du gerne draußen im See oder bist du doch lieber im Freibad?
See ist okay. Aber bei uns, also ich bin aufgewachsen in Garmisch-Partenkirchen und im Eibsee sagt man ja, dass da riesige Monster drin sind und riesige Fische. Und aus dem Grund schwimme ich auch nicht im Rhein,
ja,
weil es da riesige Fische gibt.
Ja, das ist grundsätzlich auch eine ganz gute Idee. Also ich sehe auch ganz gerne den Boden, wenn das dann so grün ist und ich weiß nicht, was da unten abgeht.
Ja.
Finde ich nicht so geil, ja. Und es ist diese Woche auch nicht besser geworden, weil ich das hier gelesen habe. Ein Angler hat in Frankreich einen Goldfisch gefangen, der 30 Kilo schwer ist.
Die genau,
ja, es ist abartig. Ich habe mir die Fotos angesehen. Weißt ja, so ein Riesenteil, die genaue Größe habe ich jetzt nicht, aber der braucht da zwei Arme. Das Ding ist mindestens einen Meter lang. In das Maul, das sieht so ein Riesenmaul, kannst du einen ganzen Apfel reintun oder vielleicht auch den Unterarm von dem Mann. Wahnsinn, ja.
Okay, jetzt, das heißt, der komplette Goldfisch ist größer geworden. Es ist nicht so, dass ein kleiner Goldfisch sehr fett ist, sondern...
Nee.
Eskaliert worden.
Ja, genau, weil die haben das Ding, das hat übrigens auch einen Namen, der Fisch heißt The Carrot, ne, weil er auch so schön orange ist wie eine Karotte. Wirklich putzig, ja? The Carrot. Das Viech ist übrigens ganz streng genommen eine Kreuzung, ein Hybrid aus Lederkarpfen und Koi-Karpfen. Goldfische sind ja auch irgendwie Karpfen, biologisch gesehen. Ja. So, und die haben vor 20 Jahren, das wissen die noch, haben die Fischer den Goldfisch in diesen See ausgesetzt. Vor 20 Jahren, da war er noch ein normaler Goldfisch, so wie wir die kennen und lieben. Ne? Wie so groß, wie sie ja eben sind in so einem Aquarium. Dann hat man den relativ selten gesehen, bis ihn jetzt der Angler rausgezogen hat. Und zwar jetzt nicht einfach so irgendwie Angel rein, irgendwie beißt an, ziehe ich raus, fertig. Ja. Sondern 25 Minuten Kampf. Da mussten noch mehrere Leute dazukommen. Ne? Also einer mit so einem Kescher. Und dann musste noch einer kommen, der hat dann so einen speziellen Griff eingesetzt, wo du dann so ins Maul reinfassen musst, damit du das Ding überhaupt rausgewuchtet bekommst. So,
okay.
Und dann hat er Fotos damit gemacht und hat ihn wieder ins Wasser gelassen.
Aber sag mal, also warum wird der so groß? Können Goldfische unendlich groß werden und sie bleiben nur so klein, weil wir sie in kleinen Aquarien halten?
Ob unendlich, weiß ich nicht. Ich meine, er ist ja jetzt wieder im Wasser. Ich will nicht wissen, wenn die den in 20 Jahren jetzt wieder fangen, wie das Ding dann so aussieht. dann fängt der halt dich, ne? Dann ist,
ja.
Genau.
Ist nicht mehr andersrum.
Nee, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Diese Riesengröße, das ist tatsächlich, das weiß man, dass das passieren kann, weil der bleibt normalerweise nur so klein im Aquarium, weil wir ihn relativ bescheiden füttern und der hat einfach nicht viel Lebensraum und ist halt ständig im Dauerstress. Und wenn das alles weg ist und der kommt so als invasive Art in unsere Gewässer und dann hat er da Futter ohne Ende und hat auch keine, nicht die Feinde, die er bräuchte, damit er nicht so groß wird, und dann wird er einfach riesengroß. Es gab schon mal so Fälle, wobei das ist wahrscheinlich einer der größte jemals gefangene Goldfisch, den man überhaupt gefunden hat.
Okay, also Leute, setzt eure Fische nicht aus. Vielleicht fressen sie euch irgendwann.
Nein, überhaupt nicht. Sie rächen sich dann. Und da würde ich auf jeden Fall dran denken, wenn ich das nächste Mal im Gewässer schwimme. Aber das ist ja natürlich nicht das Einzige, was da unten lauert bei uns in Deutschland. Da brauchen wir noch nicht mal...
Wälse,
ja,
oder?
Ja, genau, da brauchen wir gar keine invasiven Arten. Wälse, genau. Im Rhein neulich. Hast du das gesehen? Auf YouTube ging das da ziemlich viral.
Riesenteil. Ja. Wie 5 Meter lang? Wie groß war der?
Nee, nicht ganz, aber 2,60 Meter.
Gefühlte 5 Meter.
Es ist halt einfach extrem riesig. Also wenn ich das Ding sehen würde, würde ich einfach denken, okay, es ist mir deutlich zu groß.
Ja.
2,60 Meter.
Kann man Wels eigentlich essen?
Den kann man essen, den kannst du räuchern. Ich weiß nicht, ob der gut schmeckt.
An einem sehr langen Stab, einem sehr großen Feuer.
Und ein Riesenfeuer, ja genau, ein Riesenfeuer. Da brauchst du alle Sträucher, die in Katar gepflanzt werden. Nee, auf jeden Fall riesengroß, 100 Kilo schwer. Und das, ich weiß nicht, du hast es ja gesehen, ne? Das hat ewig gedauert, bis das Ding rausgezogen war. Und der hat den Angler mit seinem Boot auch erstmal eine ganze Weile hinter sich hergezogen.
Ist ja eigentlich ein Konzept für einen neuen Antrieb.
Klimaneutral. Hallo Katar, klimaneutral, ja?
Klimaneutral. So könntet ihr die Leute auch transportieren,
genau.
Hinter Welsen.
Ja, so, genau, so einen riesigen Lastkahn, den ziehst du dann hinter dir her mit Welsen.
Ja. Hast du eine Idee? Könnten wir überschlagen? Was für eine Zugkraft hat so ein Wales? Ich meine, für die Rheinschifffahrt, Christoph.
Ja, es war auch klar, dass die Frage kommen würde. Ich hatte so ein bisschen Angst. Wenn mein alter Physiklehrer jetzt zuhört, bitte, Herr Roth, schalten Sie ab. Ich glaube, das ist nicht gut für Ihr Herz, dem jetzt zuzuhören. Christoph König macht Physik. Es ist so, ja, du kannst das so ein bisschen überschlagen. Ja, du, also grundsätzlich musst du mal sagen, im Wasser, wenn du da eine große Last hast, ist die viel leichter zu ziehen, als wenn du jetzt an Land bist. Weil... Ja. Es gibt sehr wenig Reibungswiderstand. Ich habe das übrigens auch nochmal sicherheitshalber mit Aeneas gecheckt. Der kennt sich viel besser aus mit Physik als ich. Und der sagte,
der ist auch Mathematiker, ne?
Der ist auch Mathematiker, ja. Und der sagte halt auch, okay, du könntest theoretisch sagen, du hast einen Wels und der zieht die Titanic. Weil die Frage ist dann halt auch nochmal, was heißt denn jetzt ziehen? Wie schnell soll der das machen? Ja, also so ein Millimeter. Ja, ein Millimeter am Tag. Nee, das ist nicht gemeint. Ja, okay. Das geht nicht. Ich könnte jetzt auch rechnen, okay, wir haben jetzt das Ruderboot da. Was hat das für einen Tiefgang? Ich sage jetzt mal irgendwas, damit wir rechnen können.
30 Zentimeter, 50 Zentimeter.
Sag mal 50, das ist besser zu rechnen, ja. 2 Meter lang, 1 Meter breit, so. Und dann musst du gucken, das Gewicht, das berechnet sich nach der verdrängten Wassermasse. Mhm. Archimedisches Prinzip. Ja, ich tue mal so, als würde ich das sonst auch immer wissen. So, das wäre dann bei so einem Ruderboot 2 mal 1 mal 0,5, dann hast du einen Kubikmeter. Jetzt habe ich mal einen Spaß gemacht. Du nimmst so einen riesen Lastkahn. Der ist 85 Meter lang, 10 Meter breit und hat einen Tiefgang von 2,50 Meter ohne Ladung. Ja? Mhm. Dann überschlägst du das, dann sind das 2120 Kubikmeter. So, und jetzt sagst du einfach mal, okay, ein Wels zieht einen Kubikmeter. Wenn ich dieselbe Geschwindigkeit bei einem leeren Lastkahn haben möchte, dann bräuchte ich ja dann in dem Fall 4240 Wälse.
Hast du das gerade im Kopf gerechnet?
Nein, das habe ich mir natürlich das habe ich nicht im Kopf gerechnet. Nein, das habe ich nicht gemacht.
Ich war gerade sehr beeindruckt, richtig fasziniert.
Absolut nicht im Kopf ausgerechnet. Und ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich voll der Typ, der das hier checkt. Nee, ich habe das natürlich stundenlang gemacht.
Okay, wie viel Wälse sind das? Wie viel hast du gesagt? 4000?
Sag mal, um den Daumen gepeilt, 4000. Wenn wir jetzt sagen würden... Also ich will, das ist eine Last, die ist so und so viel mehr größer und so viel mehr Wälse bräuchte ich. So stimmt das wahrscheinlich nicht. Ne? Du wirst wahrscheinlich weniger brauchen. Aber nur mal angenommen, das wäre so. Das ist total kompliziert übrigens zu rechnen, weil du musst sagen, Strömung. Wie ist der Strömungswiderstand des jeweiligen Schiffes? Ja. Wie ist das Ufer? Es ist extrem kompliziert. Aber lass uns mal nur so rechnen. Dann sagt aber Aeneas auch so lustig, jetzt, was machst du jetzt mit 4000 Wälsen? Die musst du ja auch nebeneinander.
Ja, die verstopfen ja den
Rhein. Genau, richtig. Die musst du nebeneinander spannen, was weiß ich, ja. Sorry, Katar, sorry. Auch das, CO2-neutral, ist nicht zu machen.
Aber ich fände es lustig. Ich würde gerne auf einem wälzangetriebenen kleinen Boot über den Rhein schippern. Da könnte ich mich mit den Tieren anfreuen.
Ich schreibe das auf unseren Wunschzettel für Weihnachten.
Ja, eine Wälzfahrt. Keine Folge Fakt ab, ohne ein Thema, was in den Bereich Fäkalien geht. Diesmal Urinale. Ich bewege mich nicht so oft im Bereich von Urinalen, aber Christoph, wie riecht's bei Urinalen?
Ach, es geht so. Für Kenner ekelhaft. Vielleicht ganz gut, aber eher nicht so.
Ja, weil es geht ja immer viel daneben. Ich meine, wir kennen das und der Boden wird meistens mitmarkiert oder auch die Hose. Und genau das ist auch dem Wissenschaftler Zhao Pan passiert. Und es ist wirklich eine wunderbare Faktabforschung, weil ne, er stand am Urinal, es hat gespritzt, er hat sich gedacht, Leute, das müssen wir besser machen. Und man muss ja sagen, ne, bei Urinalen gibt es ja schon dieses Nudging. Ne? Also dieses, dass man Anreize gibt, wie dass eine Fliege im Urinal drin ist oder so ein kleines Fußballtor, dass man zumindest mal besser zielt. Aber man kann auch mal sagen, naja, können wir vielleicht das Urinal anpassen? In welchem Winkel muss ich denn die Urinalwand dem Urinstrahl entgegenstellen, damit möglichst wenig spritzt? Das finde ich eine sehr, sehr schöne Überlegung. Und genau das hat er sich angeguckt.
Ja, mir ploppen auch sofort ganz viele Bilder auf. Ne? Der Forscher geht auf eine Party und dann fragen die Leute, sag mal, was machst du eigentlich so beruflich? Sagt er, also, mich interessiert, ja, oh, geil. Was schreibst du auf deine Visitenkarte, wenn du sowas machst?
Warte mal, ich habe seine Webseite, ich muss die kurz aufmachen. Und zwar, er ist beim Interdisciplinary Fluid Physics Lab.
So will ich es auch nennen. So ist viel besser, viel besser. Viel besser.
Fluide Physik an, genau. Auf jeden Fall, er hat gesagt, Leute, schauen wir uns doch mal im Tierreich um. die wissen ja meistens schon, wie es besser geht. Und zwar Hunde, ganz klar, heben ja immer ihr Pfötchen hinten und pinkeln sie. Und die Hunde wollen ja auch nicht nass werden und dreckig werden. Deswegen dachte er, vielleicht haben die es ja schon raus. Und dann haben sie gemerkt, okay, das ist meistens ein relativ flacher Winkel, in dem dann das Hundepipi an den Laternenpfahl beispielsweise trifft. Die haben da auf eine Datenbank zurückgegriffen, die es bereits schon gab, die Hunde beim Pinkeln aufgenommen hat. Finde ich auch sehr interessant. So, und dann haben sie experimentiert.
Warum?
Also sie haben
warum? Entschuldigung, warum gibt es sowas? Egal, du wirst es mir nicht beantworten können. Komm, mach weiter, sorry.
Das ist, glaube ich, echt eine andere Geschichte. Aber ich hatte auch große Fragezeichen im Kopf. So, sie haben experimentiert. Und sie haben dann nicht selbst viel getrunken und es persönlich ausprobiert, sondern sie haben dann mit einer Maschine was ist denn die Mehrzahl von Strahl?
Strahlen.
Wasserstrahlen hergestellt und getestet. Und sie haben dann verschiedene Pissoirs mal genommen. Sagt dir diese Fontaine von Marcel Duchamp was? Dieses Kunstwerk?
War dabei. Das klingt mir viel zu fein für ein Pissoir. Aber mach weiter.
Ja, genau. Das ist so eine Pissoir-Installation, die er mal gemacht hat. Die haben wir so auf jeden Fall mitgenommen. Dann klassisches Pissoir und ganz verschiedene Formen von Pissoirs und haben alles ausprobiert. Und also die hatten wirklich abgefahrene Formen. Ich versuche es mal zu beschreiben. Ich verlinke es euch auf jeden Fall auch in den Shownotes. Sie haben so ein Bild, so eine Animation davon auch zur Verfügung gestellt. Es gibt zum Beispiel eins, das sieht aus, als wäre es irgendwie Origami-mäßig gefaltet. Also man hat oben ein Dreieck, wo man praktisch reinpinkeln kann. Und dann nach unten ist es wie so ein, mit so Ecken und Kanten, so ein Sack, sage ich jetzt mal. Dann gibt es eins, was ganz lang ist, von oben nach unten, aber rechts und links wie so Schulterblätter, die so nach vorne gehen, ganz arg hat, ne? Und also es gibt eins, was aussieht wie ein umgedrehter Tropfen. Die haben sich da wirklich schöne Form genommen. Und dann haben sie praktisch es immer probiert, in diesem Winkel, welches macht es am besten. Und dann, das Beste fand ich, dann haben sie Papiertaschentücher genommen, außenrum drumherum gewischt und geguckt, wie viel Gramm Flüssigkeit ist denn jetzt da auf dem Boden gelandet.
Oh Mann.
Wirklich wunderschöner Versuchsaufbau. Und was rausgekommen ist, ist, der Winkel muss 30 Grad sein am besten, also der Winkel zwischen Strahl und Pissoirwand. Und sie haben dann dieses längliche Pissoir, was ich beschrieben habe, ne? Was so bestimmt so 1,50 nach unten geht. Unten ist dann so eine Kuhle dran und was so relativ auf einen zukommt, rechts und links. Das ist das Beste und zwar, weil es geformt ist wie eine Nautilus-Schale. Nautilus sind diese...
Was ist das denn?
Diese Schneckenkrebse.
Ah ja, okay.
Vielleicht sagt dir auch, wie heißt das, logarithmische Spirale was?
Klar, natürlich.
Die Mathematiker nee, sagen auch. Also logarithmische Spirale ist, also es sieht von der Seite aus wie so eine Schnecke, aber es ist eine sehr gleichförmige Schnecke. Warte, ich habe es mir rausgeschrieben. Eine Spirale, bei der sich mit jeder Umdrehung um ihren Mittelpunkt der Abstand von diesem Mittelpunkt um den gleichen Faktor verändert. Also sie wird sehr schön klein. Goldener Schnitt wird da auch in dem Zusammenhang oft genannt. Also wenn man irgendwie so Fotografiekurse oder sich damit beschäftigt, es auch auf diese Spirale zu sehen. Das ist die. Die ist gemeint. Ja.
Okay.
Und auf jeden Fall, wenn man sich dieser Krümmung bedient und einem 30-Grad-Winkel, dann hat man mit diesem neuen Pissoir 50% weniger Spritzer.
Wow. Glückwunsch.
Yes. Super. Und die haben, also eigentlich klingt das total sinnvoll, weil sie sagen ja auch, ne, im Zug, im Flugzeug, auf Schiffen, wo Urinstrahlen höchst instabil, so sagen sie es sind.
Ach, ich liebe die Formulierung übrigens. Super. Großartig. Ja, ist super.
Und was ich eigentlich voll schön finde, den Gedanken, sie haben halt gesagt, durch dieses lange Design können das auch Menschen aller Größen benutzen. Das finde ich eigentlich auch voll schön, weil sonst ist ja schon für kleine Menschen oder für besonders große Menschen diese Einheitsgröße bei Urinalen eigentlich nicht so schön.
Also ich finde das ja super. Was mir an der Sache gefällt, das zeigt mal wieder die überlegene Macht der Wissenschaft. Ja, herzlichen Dank dafür. Ein kleines Fragezeichen habe ich natürlich noch. Ich stell dir vor, das ist so ähnlich wie wenn du in Frankreich auf einen Campingplatz gehst, wo du halt beim ersten Blick vielleicht nicht direkt wo dir das Mobiliar da vielleicht nicht direkt gleich klar sagt, was geht und was nicht geht, ja. Dass du halt vielleicht nicht sofort weißt, wie du das Ding bedienst. Dann hast du ein tolles Ding, aber es geht vielleicht dann doch nebendran.
Ja, es kann, ja, oder Menschen setzen sich drauf, weil das ist schon dann so auf der Höhe. Wer weiß, also sie haben es noch nicht an echten Menschen ausprobiert, haben auch gesagt, das müsste man jetzt auf jeden Fall mal testen.
Pisser, Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht.
Jetzt suchen die Leute, also... Ganz kurz, also die Uni muss, also vielleicht macht sie einen Aufruf, aber rat mal kurz, welche Uni
ist nicht Darmstadt gewesen oder?
Ich habe mich gesagt.
Oh.
Nee. Waterloo. Übersetzt es mal wörtlich aus dem britischen Englisch.
Manche Sachen, die sind Waterloo. Viel zu schön. Das ist doch von langer Hand geplant. Das glaube ich doch gar nicht. Das ist eine Weltverschwörung.
Das ist viel
sehr
zu,
gut. Ja, aber sag mal, wir sind ja auch so heute bei den Low-Tech-Lösungen für den Alltag. Sag mal, wie wäre es denn einfach? Wir setzen uns weiterhin, auch wir Männer. Mhm. Fertig. Problem gelöst.
Ja, Leute, also setzt euch schön hin, wenn ihr später auf die Toilette geht. Das ist die einfachste Lösung. Christoph, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Gerne, hat mir auch
und,
Spaß gemacht.
Und eine kleine Meldung am Schluss noch. Wir haben ja eigentlich ganz langweilige Namen. Ne? Christoph, Julia. Es gibt ja auch mal Einheiten mit den Buchstaben. Zum Beispiel Buchstabe C, wissen wir sofort. Was ist es?
Ja,
Grad
Celsius,
Grad Winkel, was auch immer.
Ja.
Julia, Joule, auch direkt klar. Was ist Joule nochmal?
Die gültige Einheit der Energie ist eine Wattsekunde oder ein Joule.
Wusste ich natürlich, Wattsekunde. Und alle Menschen, die mit R oder Q anfangen, ihr habt jetzt auch Einheiten. Das waren nämlich die einzigen Buchstaben, die noch nicht sehr viel als Präfixe für Einheiten benutzt wurden. Und zwar R ist jetzt Ronna, ist für eine Zahl mit 27 Nullen. Und Q Quetta zum Beispiel, das ist auch für sehr große Zahlen. Ja, wurde neu festgelegt.
Aber ich kann mir sowas überhaupt nicht merken. Und gerade nee. Für die Zahlen. Warum sagst du nicht einfach ein Jürgen? So, als Maßeinheit. Also, oder ein Mikro-Jürgen.
Stimmt.
Super. Könnte ich mir echt merken.
Warum sagt man nicht zu Grad einfach, das waren jetzt, oh, heute gibt es wieder 27 Christoph oder Energie, super energetisch, 27 Julia. Das fände ich auch schön.
Fände ich viel besser. Vielleicht schlagt ihr uns noch was vor, wenn ihr uns jetzt hört. Wir nehmen gerne nochmal Vorschläge. Wie müssten Einheiten eigentlich heißen? Schreibt an FaktUp.
Genau, faktup@swr2.de oder unsere WhatsApp-Nummer. Alles in den Shownotes. Und vielleicht auch, ne, alle, die Quintin oder Jürgen heißen. Wie fühlt sich das an, jetzt endlich eine Einheit zu haben, die mit eurem Buchstaben anfängt? Macht's gut.
Bis dann, ciao.
Redaktion Chris Eckert und Christoph König.